Übersetzung. Kein Lebewesen in der materiellen Welt ist von den vier Prinzipien Geburt, Alter, Krankheit und Tod frei geworden. Nicht einmal, wenn es auf verschiedene Planeten flüchtete. Doch jetzt, da du erschienen bist, mein Herr, ergreift der Tod aus Furcht vor dir die Flucht. Und da die Lebewesen durch deine Gnade bei deinen Lotusfüßen Zuflucht gefunden haben, schlafen sie mit vollkommen friedvollen Geist. Erläuterung. Es gibt verschiedene Arten von Lebewesen, doch sie alle fürchten sich vor dem Tod. Das höchste Ziel der Kamis ist es, auf die höheren himmlischen Planeten erhoben zu werden, wo man sich einer sehr langen Lebensspanne erfreut. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, entspricht ein Tag Brahmas 1000 Yugas und jedes Yuga dauert 4.300.000 Jahre. Sahasya Yuga Paryantam Ahayat Brahmana Vidhu. Dementsprechend hat Brahma auch eine Nacht, die 1000 mal 4.300.000 Jahre dauert. Mit diesen Daten können wir Brahmas Monat und sein Leben errechnen. Doch auch Brahma, der Millionen und Abermillionen von Jahren lebt, muss sterben. Nach den Angaben der vedischen Shastra leben die Bewohner der höheren Planetensysteme 10.000 Jahre. Und genau wie Brahmas Tag, 4.300.000 Jahre unser Jahre entspricht, so entspricht ein Tag auf den höheren Planeten 6 Monaten unserer Zeitrechnung. Schwindelerregend viel. Kamis versuchen daher, auf die höheren Planetensysteme zu gelangen, wodurch sie jedoch den Tod nicht entrinnen können. In der materiellen Welt muss jeder sterben. Vom Brahma bis hinab zur unbedeutenden Ameise. Deshalb wird diese Welt Matya Loka genannt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Abrahma Bhuvana Loka Punar Avatinor Juna. Solange man sich in der materiellen Welt befindet, sei dies nun auf Brahma Loka oder auf irgendeinem anderen Loka dieses Universums, ist man Leben für Leben den Kala Chakra unterworfen. Bhutva Bhutva Pralayate. Wenn man jedoch zur höchsten Persönlichkeit Gottes zurückkehrt, Yad Gatvana Nivartante, braucht man nicht wieder in den Einflussbereich der Zeit zurückzukommen. Da die höchste Persönlichkeit Gottes dies verspricht, können Gottgeweihte, die bei den Lotusfüßen des höchsten Herrn Zuflucht gesucht haben, sehr ruhig schlafen. Wie in der Bhagavad Gita 4.9 bestätigt wird, braucht ein Gottgeweihter, der Krishna so verstanden hat, wie er ist, nach Verlassen des gegenwärtigen Körpers nicht wieder in die materielle Welt zurückzukehren. Tyaktva dehang punar janma naiti. Jedes Lebewesen ist seinem Wesen nach ewig. Nahanyate hanyamane sharire nitya shashvato yam. Weil es jedoch in der materiellen Welt gefallen ist, wandert es im Universum umher und wechselt ständig seinen Körper. Chaitanya Mahaprabhu sagt, Brahmanda Brahmite Kona Bhakyavan Jeev Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Beach. Jedermann wandert im Universum auf und ab. Doch wer genügend Glück hat, kommt durch die Gnade des spirituellen Meisters mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt und wendet sich dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes zu. Jemanden, der dies tut, ist das ewige Leben sicher und er braucht den Tod nicht mehr zu fürchten. Wenn Krishna erscheint, wird jeder von der Furcht vor dem Sterben befreit. Doch Devaki dachte, wir haben immer noch Angst vor Kamsa, obwohl du als unser Sohn erschienen bist. Sie war mehr oder weniger verwirrt, denn sie wusste nicht, warum dies so sein musste. Und sie wandte sich an den Herrn mit der Bitte, er möge sie und Vasudev von dieser Furcht befreien. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Mond einer der himmlischen Planeten ist. Aus der vedischen Literatur erfahren wir, dass jemand, der den Mond erreicht, eine Lebensdauer von 10.000 Jahren erhält und die Früchte seiner frommen Handlung genießen darf. Wenn unsere sogenannten Wissenschaftler zum Mond fliegen, warum sollten sie dann wieder auf die Erde zurückkommen? Und wir müssen daher zum Schluss kommen, dass sie nie auf dem Mond gewesen sind. Darüber besteht kein Zweifel. Wer den Mond betreten will, muss sich durch fromme Handlung dafür qualifizieren. Dann darf er sich zum Mond begeben und darf dort leben. Wenn jemand zum Mond geflogen ist, stellt sich die Frage, warum er wieder auf diesen Planeten zurückkehren sollte, wo das Leben so kurz ist. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Dhamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvesesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Matya mritya vyalabita palayang lokang savang nirbhayam natya gacchat vatpadabhyam prapya yatrichayatya shasta shite mrityor asmat apaiti. Übersetzung: Kein Lebewesen in der materiellen Welt ist von den vier Prinzipien Geburt, Alter, Krankheit und Tod frei geworden. Nicht einmal, wenn es auf verschiedene Planeten flüchtete. Doch jetzt, da du erschienen bist, mein Herr, ergreift der Tod aus Furcht vor dir die Flucht. Und da die Lebewesen durch deine Gnade bei deinen Lotusfüßen Zuflucht gefunden haben, schlafen sie mit vollkommen friedvollem Geist. Dies ist ein Gebet von Devaki, die zu Krishna betet und ihm sagt, mein Herr, wir können wieder ruhig schlafen, weil du jetzt erschienen bist und damit der Grund von Furcht nicht da ist. Stände, das wäre das Beste. So, Krishna ist vor 5000 Jahren ungefähr erschienen und hat damals in einer sehr, sehr kritischen Zeit seinen segenbringenden Einfluss verbreitet. Es ist sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt, herauszufinden, dass die Zeit von Krishnas Erscheinen unglaublich kritisch war. Leute wie wir werden verfolgt worden, öffentlich angeprangert, und wenn wir uns hinsetzen würden und ein Yajna machen würden, würde irgendein teuflischer Zauber einsetzen, um das Yajna-Feuer zu erlöschen. Dafür hatte Kamsa gesorgt.
Vor 5000 Jahren war die ganze Welt von despotischen Herrschern besetzt. Despotische Herrscher sind Gewaltherrscher, die willkürlich nach eigenem Gutdünken handeln und sich über sämtliche Grundsätze der Menschlichkeit, ganz zu schweigen, der Religiosität, hohneslachend hinwegsetzen. Es gab eine einzige Ausnahme. Dieser Kaiser hieß König Surasena und war sehr einflussreich. Er herrschte über das größere Gebiet von Mathura und hatte einen sehr tugendhaften Sohn namens Vasudev. Vasudev heiratete später mit großer Freude die ebenfalls sehr tugendhafte Tochter von Surasenas Freund Devaka. Surasena, dieser tugendhafte Kaiser, eine Insel sozusagen von Zuflucht inmitten einer äußerst schwierigen Zeit auf unserem Planeten, hatte einen Freund namens Devaka, und sein Sohn Vasudev heiratete eines der Töchter von Devaka, nämlich Devaki, die ebenfalls unglaublich tugendhaft war. Surasena, es ist ein bisschen technisch, wir kommen aber gleich daraus, hatte einen Bruder namens Ugrasena. Und Ugrasena war ebenfalls, also es war alles so ein Clan, Surasena, Ugrasena, sein Freund Devaka, all das waren sehr tugendhafte Herrscher, die nach den religiösen Prinzipien, den Dharma-Gesetzen lebten. So, in Ugrasenas Familie ergab sich eine ungeahnte Vergewaltigung, ein Geheimnis, das sehr, sehr folgenschwer war für Krishnas Erscheinung. Einmal ging die Frau von Ugrasena, ebenfalls eine sehr tugendhafte Frau, im Garten spazieren, als ein machtvoller Dämon in der Nähe vorbeigeflogen kam. Und er sah diese unglaublich anziehende und tugendhafte Frau von Ugrasena, die im Garten Lust wandelte. Und als er diese wunderschöne Frau sah, sagte er bei sich: Holla, das ist was für mich. Und er nahm Form von dem tugendhaften Mann der Kaiserin an, die Form von Ugrasena an, schlich sich in den Garten und überredete dann die Frau von Ugrasena, sich mit ihm an einem abgeschiedenen Ort niederzulegen. So, als Folge dieser Verbindung, danach, als er sich von der Seufzenden entfernte, nahm er, nachdem er außer Sichtweite war, wieder seine dämonische Form an und floh von dannen, seine Sinne ausreichend befriedigt. So, die Königin trug lange an der Frucht ihres Leibes und schließlich gebar sie einen furchterregenden Dämon namens Kansa, was sie sich nicht erklären konnte und auch ihr tugendhafter Mann Ugrasena sich überhaupt nicht erklären konnte. Wie konnte es sein, dass seine Frau ein Kind gebar, was ja nur von ihm kommen konnte, was allen Anzeichen nach ein fürchterlicher Dämon war? Sie hatte nicht jetzt Eckzähne oder sah wie Hitler aus mit Schnurrbart oder so, hatte aber alle, war irreligiös, von großem Stolz gekennzeichnet, von Hochmut und so weiter. Und man merkte gleich, dieses missratene Stück ist nicht ein Sura, nicht ein göttlicher, sondern ein Asura, ein Gott entgegengewandter. Jeder wunderte sich, bis das irgendwann einmal rauskam, vielleicht in einer Morgenvorlesung über Jamashtami, was jetzt die Ursprünge waren. Nun, anyways, wir wollen zurückgehen. Surasena nun riet seinem Sohn Vasudev, die tugendhafte Devaki zu heiraten, und Kamsa, der ein Cousin war von Devaki, auch eine Geschichte, also Verwandtschaftsgeschichten, beschloss, Devaki mit einer Kutsche an ihrem Hochzeitstage zusammen mit ihrem Bräutigam zum Hause von Vasudev zu bringen. So eine Hochzeitsgeschichte ist immer eine sehr bittersüße Angelegenheit für eine Braut. Sie ist süß, weil sie jetzt ihrem geliebten Gemahl näher kommt in einer Hochzeit und mit ihm zusammenlebt. Sie ist aber sehr bitter, weil sie am Hochzeitstag, das ist richtig eine Zeremonie, ihr geliebtes Elternhaus verlässt. So, damit es Devaki nicht so schwer fiel, ihr Elternhaus zu verlassen, in dem sie so gut aufgewachsen war, erklärte sich ihr Cousin Kangsa bereit, den Wagenlenker zu spielen. Und alles war eine freudige Situation. Kangsa war ja ganz kultiviert, so sah es aus. Nicht? Also er sah nach außen hin ganz wie ein zeitgenössischer Kshatriya oder Prinz aus sogar. Kangsa fuhr mit der Kutsche, auf der auch Vasudev saß, bei wunderschöner Musik zum Hause von Vasudev, als plötzlich eine nicht verkörperte Stimme aus dem Himmel dröhnte: Kangsa, du nah. An diesem Tage müsstest du traurig sein. Denn du weißt, denn du fährst deinen sicheren Tod auf der Kutsche. Der achte Sohn von Devaki wird dir den Tod bereiten. Kamsa, du Narr. Als Kamsa das hörte, wurde er von so maßlosem Zorn überwältigt, dass er in Sekundenschnelle sein scharfes Schwert aus der Scheide gezogen hatte. Devaki, die so gut wie seine Schwester war, am Haarschopf packte und ihr den Kopf abschlagen wollte. Kangsa, ein richtiger Dämon, zögerte nicht davor, seine eigene Schwester zu töten. In indischen Verwandtschaftsverhältnissen ist es so, manchmal sind Devotees da verwirrt. Eben hattest du gesagt, Kangsa ist ein Cousin von Devaki. Jetzt sagst du plötzlich Schwester. Das ist das Gleiche. In indischen Verwandtschaftsverhältnissen sieht man jeden, der so verwandt ist, als Bruder und Schwester an. So, er zögerte nicht, Devaki zu töten am Tag der Hochzeit. Es hätte ein grausames Blutbad gegeben, hätte nicht Vasudev, ihr Mann, Kangsa in die Hand gefallen und gesagt: Halt, mach das nicht. Du bist doch ein Held. Helden haben doch nicht Angst vor dem Tode. Aber das saß nicht. Kangsa schnaubte vor Wut. Er sagte, hier hält mich keiner auf. Und Vasudev, der ihm an Kraft untergeordnet war, musste also sehen, wie er seine Tochter vor diesem Ungeheuer bewahren konnte. Versuchte ein zweites Argument, was ebenfalls nicht griff. Du bist doch eine Seele, die ewig ist. Tue bloß nichts während dieses kurzen Lebens, was schlechte Auswirkungen, was dir schlechtes Karma bringt. Aber das saß auch nicht. Schließlich sagte Vasudev, Kamsa, was ist mit deinem Prestige, was du dir aufgebaut hast? Du wirst bekannt werden als ein Mörder deiner Schwester. Keiner will mit dir essen danach. Aber auch das war egal, sagte Kamsa. Die will mich umbringen. Jetzt bringe ich sie um. Schließlich sagte Vasudev, halt, Kamsa. Bitte. Ich gebe ein Gelübde und alle sollen Zeuge für dieses Gelübde sein. Die Prophezeiung heißt, dass der achte Sohn deiner Schwester dich umbringen wird. Ich werde jedes einzelne Kind, was aus ihrem Leibe geboren wird, zu dir bringen, sodass du es vorher töten kannst. Als Kamsa dieses schreckliche Gelübde von seinem Schwäger hörte, war er überzeugt und sagte, gut, Vasudev, dein Ehrenwort zählt. Er wusste, dass Vasudev niemals sein Wort brechen würde. Und das tat Vasudev auch nicht. Er wusste, dass Vasudev ein heiliger Mensch war, Sura, und er steckte das Schwert weg. Ich weiß nicht, ob er die Kutsche noch zu Ende fuhr. Er war, schlotterte an den Knien, hatte Angst vor dem Tod, große Angst. Er begab sich später in seinen Palast und nachdem es soweit war, nachdem Devaki das erste Kind gegeben, rausgebracht, zur Welt gebracht hatte, kam tatsächlich Vasudev an die Palasttore und gab das Kind ab. Hier, du kannst es jetzt töten. Kamsa sagte, schon okay, schon okay. Das ist das achte Kind, was mein Tod sein wird. Nicht das erste. Nimm's wieder zurück. Und er zeigte sich von seiner großzügigen Weise. Nun, Dämonen mögen viele Dinge sagen, aber da sie auf der mentalen Ebene sind, wie wir so schön immer sagen, also völlig abhängig sind von den Launen des Geistes, kann sich das schnell ändern. Und Vasudev traute eigentlich Kamsa nicht so, aber er nahm das Kind wieder. Ich weiß nicht, ob ihr euch dieses Drama vorstellen könnt. Stellt euch mal vor, eine Mutter hier hat nach langer Zeit ein Kind geboren. Ich will hier keine Beispiele geben, aber in Gelukadam haben wir einige Mütter, die strahlend mit ihren Babys durch die Gegend gehen. Und von den Bewegungen, den Umwürfen der Zeit überhaupt nicht beeinflusst sind. Denn sie haben hier ihr Baby. Nicht? Und stellt euch mal vor, so eine Mutter müsste ihr Kind geben zum Schlachten durch das Schwert. Das ist eine fürchterliche, fürchterliche Vorstellung. So Vasudev war sehr froh, als er Devaki das Kind wiedergeben konnte. Er will es nicht töten, sagt er. Nun kurz nachdem das geschehen war, kam der große Beschleuniger in Krishnas Lila, Narada Muni zu Kamsa. Er war sich völlig bewusst, was für ein gräuliches Monster der Kamsa war. Er hatte viel von Kamsa schon gehört. Er wusste, dass der gerne schon als Kind Kinder getötet hatte beim Spiel. Er wusste, das war einer von denen, nicht diesen kleinkarierten Dämonen, sondern den Megademons. Und er ging hin mit einem Lächeln. Er lächelte, weil er war sehr ungeduldig. Er wusste, dass das achte Kind von Devaki Krishna sein wollte, würde, und er wollte es beschleunigen, dass Krishna schnell kam. Deswegen sagte er: Mein lieber Kamsa, ich muss noch sagen, ich habe hier von meinen Notizen nicht gesehen. Er wusste, dass Kamsa also seinen eigenen Vater eingesperrt hatte in ein Gefängnis. Kamsa, wie gesagt, der war eigentlich der Prinz und hätte warten müssen, bis sein Vater gestorben ist, um der nächste Kaiser zu werden. Aber er war so ungeduldig, er sperrte einfach seinen Vater ins Gefängnis und setzte sich am nächsten Morgen hin und sagte: Ich bin der nächste Kaiser. Und keiner wagte es, ihm irgendetwas anzutun. Denn vorher hatte Kamsa alle damaligen Dämonen zu seinen Verbündeten gemacht. Das ist eine lange, lange Geschichte, wen er da alles rangezogen hatte. Er war also seine Regie. Wenn irgendjemand wagte, nur ihm ein Haar zu krümmen, dann würde irgendeiner von den greulichen Verbündeten Kamsas ihm helfen. Er war also toll dreist. Und gut, Narada kam eines Tages mit seiner Veena in seinem Königshof an, trat direkt vor den Thron von Kamsa, der da saß und sich sofort aufstellte und sagte: Narada, was führt dich hierher? Ich denke, du hast ein Anliegen, oder? Ja, sagte Narada, ich denke, du bist ein bisschen zu naiv. Du wartest jetzt seelenruhig auf das achte Kind von Devaki, weil du gehört hast, das und nicht die anderen Kinder werden dich umbringen. Aber weißt du, Naivling, nicht, dass im Augenblick alle Halbgötter Geburt nehmen auf dem Planeten Erde, weil sie warten auf das Erscheinen von Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die Suras rüsten auf, sozusagen, um es in deiner Sprache zu sagen. Er spitzt sich zu. Theoretisch könnte jedes einzelne der Kinder von Devaki und Vasudev dein Tod sein. Und du wartest einfach hier. Es sieht sehr unglücklich aus für deine assurische Regentenschaft, Herrschaft. Die Halbgötter, deine ewigen Feinde, werden bald kommen und dem ein Ende setzen. Geführt von Krishna selber, von Vishnu selber. Viel mehr brauche ich in diesem Zusammenhang nicht zu sagen. Und dann lächelte Narada Muni entspannt, spielte auf seiner Veena und nahm die Wege, die nur ein Heiliger seines Formates, der die Personifikation der Bhakti-Energie des Herrn ist, nehmen konnte. Er schwebte von dannen. Kamsa war alarmiert, bis in die letzte versteckte Gene hinein. Er rief sofort seine Wächter zusammen, schickte sie mit einem sofortigen Verhaftungsbefehl zu Devaki und Vasudev und ließ sie ins Gefängnis von Mathura werfen. Dort in einem königlichen Zelle oder königlichen Bereich des Gefängnisses gebar Devaki nacheinander fünf weitere Söhne. Nachdem Kamsa sofort das Erstgeborene, was er am Anfang verschont hatte, umgebracht hatte, und zwar eigenhändig, hatte sich das nicht lassen gehen, nahm er jedes einzelne Erstgeborene von Devaki und brachte es mit den eigenen Händen um. Er riss Devaki das praktisch aus den Händen nach der Niederkunft und brachte es um. So, dann erschien schließlich, darüber haben wir gestern Abend gehört, Devakis siebter Sohn und verschwand sofort aus dem Mutterleib. Wie wir hören, war das niemand anderes als Balaram, der von der Yogamaya Shakti genommen wurde aus dem Mutterleib, als Devaki hochschwanger war und nach Vrindavan, nach Braj gebracht wurde. Balaram hatte die Mutterleib von Devaki vorher eingerichtet und jetzt geht es gleich sehr dramatisch zu. Nachdem Devaki anscheinend eine Fehlgeburt gehabt hatte, Kamsa sah dieses Kind nie, fing er an, paranoide Träume zu bekommen, um es modern auszusagen. In diesen Träumen kamen immer wieder Todesahnungen zu ihm zurück. Er sah sich zum Beispiel splitterfasernackt in die, wie soll ich mich ausdrücken, in die Wildnis laufen und einen Hügel rauflaufen. Und dort rieb er sich mit Öl ein, genauso wie ein Leichnam, der mit Öl eingerieben wird. Manchmal schaute Kamsa in den Spiegel. Warum war er so erschreckt? Er sah sich ohne Kopf im Spiegel. Ich weiß nicht, wie euch das gehen würde. Man will sich den Tilak aufsetzen. Wo ist er denn, der Kopf? Und einige andere Dinge, ich möchte das nicht so ausführen, weil es zu erschreckend ist, um in einer öffentlichen Vorlesung bekannt gegeben zu werden. Es ging also in die krankhaftesten Formen der menschlichen Psyche hinein, seine Vision, die er hatte. Denn er ahnte, das war jetzt der siebte, jetzt kommt bald der achte. Nun, um ganz vorsichtig zu sein, kettete er Devaki und Vasudev weit entfernt voneinander an, sodass sie unmöglich zusammenkommen konnten. Denn er wollte verhindern, dass der achte Sohn geboren werden. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon aufgeklärt seid hier. Nicht nach normalen menschlichen Ermessen müssen Menschen zusammenkommen. Deswegen, das wusste Kamsa auch kettete die also auseinander, entfernt, damit es ja nicht zu einer erneuten, einer achten Schwangerschaft von Devaki kommen konnte. Und er schärfte all seinen Wächtern ein, falls hier etwas Übersinnliches passiert. Ich bin in großer Gefahr. So, in dieser Zeit nun kam das Wunder von Krishnas Erscheinen. Und jetzt wird es total transzendental. Ich möchte das in dem originalen Sanskrit-Text vorlesen, denn menschliche Worte reichen nicht aus, um die Herrlichkeit von Krishnas Erscheinen zu beschreiben. In dieser kritischen Krisenzeit, wo also es wirklich schlimm zuging für die Eltern von Krishna, Vasudev und Krishna, erschien Krishna. Bhagavan api vishvatma bhaktanam abhayankada avivesham shabhagena mana anakadundube sabibrat purushandama Brajamano yataravihi durasado ti dudasho bhutanang sambhavuvaha. In der Folge ging die höchste Persönlichkeit Gottes, die die Überseele aller Lebewesen ist und alle Furcht ihrer Geweihten beseitigt, in ihrer ganzen Fülle in den Geist Vasudevas ein. Solange Vasudev die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes im Innersten seines Herzens trug, war er von der transzendental leuchtenden Ausstrahlung des Herrn umgeben und strahlte so hell wie die Sonne. Nicht? Könnt ihr euch das vorstellen? Krishna. Krishna ist ja die Ursache vom Brahman. So, er ging in den Geist von Vasudev an. Deswegen strahlte Vasudev so. Stellt euch mal vor, man würde ein Licht, was heller ist als tausenden von Sonnen, unter euer Hemd tun, oder unter den Chatter, dann würdet ihr auch strahlen. So, Vasudev strahlte sehr hell. Es war deshalb überaus schwierig, ihn überhaupt nur anzusehen oder ihm mit Sinneswahrnehmung näher zu kommen. Ja, nicht einmal solch mächtige Männer wie Kamsa konnten in seine Nähe gelangen und ihn wahrnehmen. Und nicht nur Kamsa war dies unmöglich, sondern allen Lebewesen. Vasudev war von Gott erfüllt. Er war nicht mehr an die Gesetze der Welt gebunden. Er war sogar nicht mehr sichtbar für gewöhnliche Lebewesen. Um euch das vorzustellen, möchte ich kurz einen Abstecher in die Ökophilosophie unternehmen. Einmal ging ein Mann, der nicht an Engel glaubte, mit einem Engel spazieren. Und sie gingen für lange Zeit und unterhielten sich für längere Zeit. Und dann kamen sie zu einem Felsen und danach sprach der Mann zu dem Engel: Du bist ja gar kein normaler Mensch. Du bist ja eben durch den Felsen hindurchgegangen, während ich einen Umweg gemacht hatte. Da sagte der Engel: Well, ist doch gar nicht so besonders. Wir sind doch eben zusammen durch den Nebel durchgegangen. Was in diesem Beispiel ausgesetzt wird, ist, dass es verschiedene Dichten gibt und Wesen anderer Dimension durch die Dichte, die uns beherrscht, diese Materie hindurchgehen können, durch Wände und so weiter. Transzendentale Gottgeweihte, die Krishna in sich drin haben, wie Vasudev, sind plötzlich jenseits aller Gesetze der Natur. Sie könnten nicht mal wahrnehmbar sein. Kamsa hörte von der Umwandlung von Vasudev, dass der leuchtete von der Gegenwart Gottes in seinem Herzen. Aber er konnte nichts dagegen unternehmen, denn Vasudev entzog sich seines Einflussbereichs. Nun, nachdem das geschehen war, ging Vasudev, ging Krishna dann in den geläuterten Geist von Devaki ein. Da sich die höchste Persönlichkeit Gottes, ihr müsst verstehen, Kamsa hatte gedacht, die Empfängnis von Krishna kann verhütet werden, indem die beiden einfach angekettet werden. Krishna jedoch, der völlig transzendental ist, nahm einen ganz anderen Weg als jedes gewöhnliche Lebewesen in dieser Welt. Er ging von dem Geist Vasudevs in den Geist Devakis ein. Und dann geschah das Gleiche mit Devaki. Da sich die höchste Persönlichkeit Gottes in Devakis Leib befand, erhellte diese die gesamte Atmosphäre des Ortes, wo sie eingesperrt war. Als Kansa Devakis freudige, reine Ausstrahlung und ihr Lächeln sah, dachte er, die höchste Persönlichkeit Gottes Vishnu, der mich töten wird, befindet sich in ihr. Noch nie zuvor hat Devaki so strahlend und fröhlich ausgesehen. Noch nie zuvor war das da. Devaki war also eine gotteserleuchtete Persönlichkeit. Im wahrsten Sinne des Wortes, Krishna war in ihr drin und Kamsa wusste nicht, was er machen sollte. Er bekam schlimmere Albträume, das ist, was geschah. Nun, in dieser Zeit kam in das Gefängnis von Devaki und Vasudev viele außerirdische, also himmlische Lebewesen, die Halbgötter. Und sie brachten Krishna, der im Mutterleib von Devaki saß, wunderbare Gebete dar. Und zum Beispiel ein Gebet, was oft zitiert wird in Vaishnava-Kreisen, ist da ein Gebet, was über den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes beschreibt. Das ist ein sehr wichtiger Schlucker, wo gesagt wird, wie die großen Devotees von Krishna ein Boot geben, nämlich den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, durch den man über den Ozean des materiellen Daseins gehen kann. Ich sehe aber, dass ihr eine wahnsinnig ermüdete Zuhörerschaft seid. Ich glaube, wir müssen die Fenstersperre weit machen, aufmachen. Wenn ich Seminare gebe, dann mache ich mit den Leuten dann meistens Atemübungen, wenn ich das sehe. Aber das wird zu unkonventionell heute Morgen an Krishnas Erscheinungstag. Aber irgendwas ist, ihr müsst diese reinen Shlokas hören, denn dann, nur dann kann man das Thema von Krishnas Erscheinen verstehen. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, wer genau das die transzendentale Natur seines Erscheins versteht, braucht nicht wiedergeboren zu werden. Das wollt ihr doch alle. Deswegen lohnt es sich ein bisschen zuzuhören. Ich kann euch sagen, im hinteren Teil der Vorlesung werde ich nicht mehr direkt über den Erscheinen von Krishna sprechen. Da kann man sich vielleicht kurz entspannen. Dann sage ich kurz, wann es wieder wichtig ist, zuzuhören. Aber hier ist es ganz, ganz wichtig jetzt. Es geht nämlich um das direkte Erscheinen von Krishna. Er ist ja noch nicht erschienen. Es ist kurz davor. So, die Halbgötter sagten etwas. O Herr, der du der strahlende Sonne gleichst, du bist immer bereit, den Wunsch deines Geweihten zu erfüllen. Und deshalb sagt man, du seist ein Wunschbaum. Was ist das Sanskrit von Wunschbaum? Yes. Oder ein Vanshakalpataru. Wenn Acharyas vollkommen unter deinen Lotusfüßen Zuflucht suchen, um den tosenden Ozean der Unwissenheit zu überqueren, lassen sie den Vorgang, mit dessen Hilfe sie den Ozean überqueren, auf der Erde zurück. Und weil du zu deinen anderen Geweihten sehr barmherzig bist, akzeptierst du diesen Vorgang, um ihnen zu helfen. Nicht? Also die Acharyas überqueren mit dem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, mit dem Boot des hingebungsvollen Dienstes, den Ozean des materiellen Daseins, lassen aber dieses Boot für uns alle noch zurück, sodass wir uns dieses Bootes benutzen können. Also, dass wir das benutzen können. Dieser Vorgang bedeutet, über Krishna zu hören und über ihn nachzudenken und dadurch, so sagen die Halbgötter, kommt man auf die transzendentale Ebene, wo man Krishna verstehen kann. Ich lese es euch mal vor. Gottgeweihte, die völlig in Gedanken an deine Lotusfüße versunken sind und die ständig über deine transzendentalen Namen und Formen hören, sprechen und nachdenken und andere dazu bewegen, die Prediger, sich an sie zu erinnern, befinden sich immer in der Persönlichkeit Gottes, verstehen. Nicht? Krishnas Erscheinen ist sehr wichtig, weil durch das Hören und Chanten über ihn und auch dadurch, dass man andere bewegt, seine Devotees zu werden, können man auf der transzendentalen Tätigkeiten sein, obwohl man noch isst, schläft, sich verteidigt, Familien eröffnet und vielleicht arbeitet dafür und sich Sorgen macht. Obwohl wir also ein materielles Dasein führen, sind wir, wenn wir doch zum Vorgang des transzendentalen hingebungsvollen Dienstes von Krishna greifen, in der Lage, den tosenden Ozean des materiellen Daseins zu überwinden. Super. Dann nun erschien, kam die Nacht, in der Krishna erscheint. Die kommt heute Nacht auch. In dieser Nacht konnten sich die himmlischen Sänger, die Gandharvas, nicht mehr zurückhalten und sangen und sangen und sangen. Über die Erde war ein Blumenregen sichtbar. Es gab eine Konstellation, die sehr glücksverheißend ist für die Astrologen unter euch. Ich weiß sie aber nicht genau. Ich weiß nur, dass der Stern Rohini in eine absolut glücksverheißende Konstellation rückte. Und Kamsa, der den Sadhus so viel Schwierigkeiten gemacht hatte, ließ von den Schwierigkeiten ab. In dieser Nacht konnten die Sadhus zum ersten Mal aufatmen. Weil eine so glücksverheißende Atmosphäre kam. Und dann erschien Krishna, um es genau gesagt zu sagen, einer Vaibhava Prakash Form. Wer wissen will, was das ist, muss unbedingt zur Chaitanya Woche auf die Veda Akademie kommen. Und erschien dort in seiner vierarmigen Form mit Helm, mit Chakra, mit Keule, mit Lotusblume. Was noch? Was haben wir vergessen? Muschelhorn, genau. Erschien ganz groß. Und viele Gefährten Krishnas wurden sichtbar, die ihn verhießen, also priesen und sein Lob sangen. So erschien er in der Zelle von Devaki und Vasudev, die angekettet waren, aber längst schon nichts mehr damit zu tun hatten, weil sie so in transzendentaler Glückseligkeit waren, mit ihren leuchtenden transzendentalen Wesen. Dann eines der ersten Worte, die diese Form Krishna in dieser Form an seine Eltern richtete, sagte: Ich möchte euch erinnern, ich war schon zweimal vorher euer Sohn. Ihr wart damals als Sutapa und Prishni damit beschäftigt, große Entsagungen und Bußen auf euch zu nehmen, um das Universum zu bevölkern, und ihr sagtet, wir wollen nur einen Sohn haben, wie der Herr selber, und dann bin ich selber erschienen. Das zweite Mal bin ich erschienen bei euch, weil ihr meine geliebten Devotis seid, als ihr Kasyapa und Aditi hießt. Und jetzt bin ich wieder erschienen. Ich wollte euch nur erinnern daran. Das ist nicht das erste Mal, wo wir uns sehen. Nicht? Und Devaki und Vasudev waren natürlich unglaublich glücklich, dieses transzendentale Geheimnis auch ihres Wesens zu verstehen, nicht? Dass sie schon vorher da gewesen waren und schon mehrere Geburten genommen hatten, und dass sie sehr, es war sehr besonders, wie Krishna in der Bhagavad Gita zu Arjuna sagt: Weißt du, Arjuna, viele Geburten haben du und ich schon genommen. Du hast sie alle vergessen, aber ich erinnere mich. So sagte Krishna auch zu seinen Eltern: Wir waren schon oft zusammen, ist nicht das erste Mal. Nektar. Und dann war Devaki natürlich sehr erfreut, aber kam in die Mut der Mutter. Und sie sagte zu Krishna: Gut, du bist sehr transzendental, aber weißt du, ich mache mir einfach unglaublich Sorgen um dich. Wenn Kamsa das jetzt erfährt, dass du gekommen bist in dieser wunderschönen Form, dann wird er dich gleich versuchen umzubringen. Besser, du wärst jetzt vor ein kleines Kind. Gut, sagte diese Vishnu-Form. Und wurde vor den Augen von Devaki und Vasudev ein kleiner Sohn. Und Devaki und Vasudev dachten wohl, den werden wir irgendwie verstecken. Diesen Sohn, den soll auf keinen Fall Krishna bekommen. Also Kamsa bekommen. So, in dieser Nacht nun ergab sich etwas. Die Wächter, die wie laufend ausgewechselt wurden, weil Kamsa wusste, bald kommt Krishna, der Sohn meiner, also der mich töten wird. Diese Wächter schliefen alle ein. Die eisernen Ketten lösten sich von Vasudev und ich glaube auch Devaki. Die Tür der Gefängniszelle, die Tag und Nacht bewacht wurde und die absolut einbruchsicher konstruiert war, öffnete sich knarrend auf und Krishna sagte zu Vasudev, nun bring mich aus diesem Gefängnis heraus nach Vrindavan in Sicherheit. Du wirst alles Weitere später sehen. Vasudev, der den Befehl Krishnas hörte, zögerte nicht, er löste sich von seinen, also er ging von der Wand zu Krishna, hielt ihn in der, mit seinem Körper und erschauerte vor transzendentaler Glückseligkeit und ging dann durch dieses labyrinthartige Gefängnis heraus. Als er herauskam, setzte ein sanfter, erfrischender Regen ein. Nach kurzer Zeit blickte sich Vasudev um und schaute und sah eine hoch aufgerichtete, vielköpfige Schlange, die über ihn war und ihn wie ein Baldachin vor dem Regen beschützte. Es war Ananta Shesha, der dort erschienen war. Und er wunderte sich nicht, denn sein Sohn war nun ja sehr transzendental, das hatte er schon gesehen, er wunderte sich überhaupt nichts mehr. Er war total auf der Ebene der Vasudeva Shaptitam, der transzendentalen Ebene, auf der Krishna nun mal erscheint. Und er ging dann weiter, er kam zu Yamuna, die durch den Regen unglaublich intensiv aufgeschäumt war. Er sah plötzlich, wie die Yamuna sich teilte, so wie sich der Indische Ozean geteilt, wie in der Bibel fast, nicht? Wo die Verfeuchten dann ans Rote Meer kommen und schwapp steht das in zwei Camps da und man kann durchgehen. Nicht so sah Vasudev, wie die Yamuna sich teilte und Ananta Shesh über ihm stand und unbewegt mit ihm, ihm begleitete, wie er in die Yamuna hineinging und über den Yamuna-Fluss nach Vrindavan kam. So, als er in Vrindavan ankam, ging er sofort zu dem Hause von Nanda Maharaj, so wie es Krishna ihm auch gesagt hatte, das hatte ich vergessen. Dort lag nämlich Yashoda, die gerade eine Tochter geboren hatte. Sie war aber sehr erschöpft von den Geburtswehen und hatte nicht gemerkt, dass es eine Tochter war. Sie rastete erschöpft. Vasudev kam mit zitternden Händen und sagte, ich weiß, es ist nicht fair, aber es ist die einzige Chance. Ich muss dich nehmen, du kleine Tochter, du kleines Mädchen. Ich muss dich zurücknehmen in den Palast, denn ich kann nicht sehen, dass mein achter Sohn getötet wird. Du bist eine Tochter, das hat mir Vishnu gesagt. Du bist eine Tochter und Kamsa weiß, dass der achte Sohn von Devaki und mir, ja, versuchte also zu rationalisieren, uns ihn töten wird. Wenn ich dich jetzt nehme, mache ich keine Sünde. Ich nehme dich einfach und lege dich neben Devaki und wenn Kamsa kommt, wird er sehen, du bist ein Mädchen und er wird dich nicht töten. Verzeih mir. Und dann tauschte er Krishna aus, legte ihn neben Yashoda hin, nahm die Tochter, nahm sie, und als er sie nahm, fühlte er ebenfalls transzendentale Glückseligkeit und dachte, okay, schon okay. Es muss okay sein. Und ging also nach zurück, den gleichen Weg, den er genommen war, und legte dann neben Devaki diese Tochter und sagte, das ist die Tochter Yashoda von meinem von Yashoda und Nanda aus Vraj. Krishna, also Kamsa wird sie ja hoffentlich nicht töten. Und in dem Augenblick schrie das kleine Mädchen mit großer Kraft. Kamsa hatte nur drauf gewartet. Er sprang auf, trappelte. Zum Gefängnis hin, sagte sein Wächter, öffne es. Stürzt sich rein. Gib sie her, gib sie her. Oder ihn. Nein, sagte Devaki. Nein, nein. Es ist ein Mädchen geworden. Gib sie her, habe ich gesagt, sagte Kamsa, nahm das Kind und wollte es gerade vor Devaki mit dem Kopf am Boden töten, als das Kind seinen Händen entschlüpfte, in einer achtarmigen Form, als Yogamaya auf einem Tiger reitend da stand, in der Luft und sagte, du kannst mich nicht töten, Kamsa. Dein grausamer Tod ist bereits an einer anderen Stelle geboren worden. Du Narr! Und verschwand. Kamsa war dermaßen ergriffen, als sie diese göttliche Form Yogamayas, als er die gesehen hatte, dass er einen Gesinnungswandel hatte für einen Tag genau. Er sagte zu Vasudev und Devaki, sorry, ich bin ein bisschen gestört gewesen. Ich will euch jetzt befreien. Tut mir leid, dass ich eure Söhne getötet habe bisher. Aber macht euch keine Sorgen, wirft mir nichts vor. Jeder hier in dieser Welt muss die Ergebnisse seines Karmas ernten. Ich habe nichts damit zu tun. Sind wir nicht alle wie Puppen aus Ton, die von einem Theaterspieler hin und her bewegt werden? Ich habe nichts damit zu tun. Wir sind alle bewegt. Ich auch, ihr auch. Sorry. Vergebt mir. Es ist das Zeichen von heiligen Menschen, Sündern wie mir zu vergeben. Bitte. Seid in der Tradition. Und er ging raus und weinte und verbrachte den Morgen noch, bis er am Morgen den großen Fehler machte, seine Minister zu holen. Nach einer schlaflosen Nacht rief er alle seine Minister zusammen und die sahen ihn, wie er schüttelte und ihnen alles erklärte, und da sagten sie, beruhige dich doch, Kaiser, so haben wir dich noch überhaupt nicht gesehen. Weißt du nicht, dass du überhaupt nichts zu befürchten hast? Gut, der Achte ist irgendwo anders jetzt. Irgendwie ist das verdreht und fast da. Vielleicht hast du es nur geträumt in der Nacht, man weiß ja nie. Aber du hast nichts zu befürchten. Du hast alle Halbgötter besiegt. Du hast Vishnu. Vishnu hat Angst vor dir, der versteckt sich im Herzen der Yogis. Der will sich überhaupt nicht mit dir anlegen. Also selbst Vishnu kann dir nichts antun. Shiva lebt im Wald aus Angst vor dir. Und Brahma ist immer in Meditation, der ist völlig passiv geworden. Du hast absolut nichts zu befürchten. Allah hat was zu befürchten. Nun sei ein bisschen schlau, nur ein bisschen menschenschlau ist notwendig. Du schickst jetzt deine Soldaten aus und die werden alle, die jünger sind als ein Jahr, soweit ich weiß, umbringen und hast du nichts zu befürchten. Stimmt, sagte Kamsa. Warum war ich nur so mental? Nicht? Und findest du die Vorlesung nicht gut, ne Schingeinander? Findest du jetzt nicht hin? Schingeinander ist immer sehr kühn. So in dieser Zeit, ich weiß, ich ist ein bisschen langatmig, aber es ist wichtig, ins Detail zu gehen. Krishna nun war in Vrindavan und wuchs dann dort auf. Er tötete all die Dämonen, die von Kamsa getötet wurden. Natürlich gibt es noch ein Geheimnis über Krishnas Erscheinen, was mich bei einem Jamashtami in fürchterliche Schwierigkeiten auf Kommen gebracht hat. Ihr könnt dieses Geheimnis noch lesen. Es ist im 10. Kanto, 3. Kapitel, Text 47. Es ist ein absolut rassiger Geheimnis. Sehr nice über Krishnas Erscheinen, was ich hier aber auch aus Zeitgründen nicht wiederholen kann, dieses Thema. Nun, Krishna erschien also als, war in dieser schwierigen Situation erschienen. Die Frage ist, die ich noch ganz zum Schluss behandeln möchte, weil sie wichtig ist, warum Krishna nicht in einer Zeit erschienen ist, wo alles friedlich war, wo alles sorglos war, wo Kinder nicht getötet wurden, wo die Menschen einfach sich nicht fürchten mussten vor Kamsa und seinen Horden, die schlimmer waren als die plünderten Meuten von Chinggis Khan. Nicht, warum ist Krishna nicht in einem Frieden, Shanti, 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 Baba, erschienen? Nicht? Weil Krishna hat eine besondere Eigenschaft. Krishna versetzt manchmal seine Devotees in Schwierigkeiten hin. Ist genauso, er hat damit einen bestimmten Zweck. Wenn den Devotee in dieser trügerischen materiellen Welt es zu gut geht, dann haben sie nicht mehr die klare Sicht, Krishna als die einzige Zuflucht zu sehen. Dann haben sie Schwierigkeiten, nur bei Krishna Zuflucht zu suchen. Ich weiß nicht, wie euch es geht. Wie ihr auch schon die Erfahrung gehabt habt. Deswegen bringt Krishna seine Devotees manchmal durch seine Arrangierung in Schwierigkeiten. Genauso wie ein strenges Augensalbe das Auge zuerst einmal schmerzt, um danach dem Auge eine klare Sicht zu geben, so gibt Krishna seinen Devotees manchmal eine strenge Augensalbe, nicht, das Schwierigkeiten, sodass sie dann einfach verstehen, dass sie nur noch Zuflucht finden können bei Krishna. Krishna erscheint immer so. Krishna erscheint auch in Schwierigkeiten im Leben von Devotees, wenn der Devotee es lernt, in diesen Schwierigkeiten Zuflucht zu suchen. Wenn aber ein Devotee die Schwierigkeiten nicht richtig liest und dort nicht Zuflucht sucht bei Krishna, werden diese Schwierigkeiten größer und größer werden, sodass, wie soll ich mich ausdrücken, die Schwierigkeiten überhand nehmen, bis der Devotee es merkt. Krishnas transzendales Erscheinen, und das muss ich ein bisschen kurz machen, weil wir jetzt das Erscheinen von Krishna auf dem Altar feiern wollen, hat immer diesen einen Sinn, seine Devotees mehr an ihn zu binden, das Leben der Devotees mehr mit ihm zu verbinden, Paritranaya Sadhunam, nicht um die Devotis zu befreien. So erscheint Krishna. Wir leben in einer Zeit, die außerhalb und auch innerhalb unserer Bewegung äußerst bewegt zugehen wird. Es fängt ja schon an, die Stürme, wie selbst einem oberflächlichen Beobachter nicht entgangen sein wird. Was immer es für Schwierigkeiten gibt, außerhalb, innerhalb, es ist in dem Sinne kein Problem, wenn ein Devotee Zuflucht sucht bei Krishna. Kein Lebewesen in der materiellen Welt ist von den vier Prinzipien Geburt, Alter, Krankheit und Tod frei geworden, sagt der heutige Vers. Es wird also immer Schwierigkeiten geben. Nicht einmal, wenn es auf verschiedene Planeten flüchtete. Doch jetzt, da du erschienen bist, mein Herr, ergreift der Tod aus Furcht vor dir die Flucht. Und da die Lebewesen durch deine Gnade bei deinen Lotusfüßen Zuflucht gefunden haben, schlafen sie mit vollkommen friedvollem Geist. Ich hoffe, dass auch ihr Zuflucht sucht bei Krishna, dann mit vollkommen friedvollem Geist schlafen könnt. Nicht in der Vorlesung, sondern sonst. Gut, wir sind jetzt ans Ende gekommen. Wir wollen jetzt den Darshan nehmen. Darf ich mal fragen, ob unsere Pujaris mich hören? Hi Krishna. Pujariji? Oh, Pujariji. Gut. Sind wir fertig für diese... Oh, sie warten schon. Also. Shishi Radha Madan Mohan ki jai. Shila Prabhupada ki jai. Shri Krishna Jamastami Mahotsava ki jai. Go Prema Randi Arya Go. Yasat Nanwar ki jai.